Ich lese den Predigttext aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden.
Herr Marlene hat es schon gesagt, wir sind gerade in der Predigtreihe über den Tisch. Und ich weiß nicht, was ihr damit verbindet. Bei uns zu Hause ist der Tisch sozusagen das soziale Zentrum, der soziale Herzschlag, Mittelpunkt sozusagen der Wohnung und der Familie. Weil morgens, wenn alle geschlafen haben und irgendwann sich aus dem Bett gequält haben, treffen sich alle am Tisch zum Frühstück und dann strömen alle los in den Tag, Kita, Schule, Büro, wo auch immer hin. Und dann den ganzen Tag ist halt unterschiedliches Programm und jeder hat so seins. Und dann abends, zum Abendbrot, strömen alle wieder an den Tisch und sind, ja, so wie wir das gehört haben von Marlene, reden, wir hören, was passiert ist, was schön war, was schlecht war, Ups and Downs. Und der Tisch ist sozusagen wie ja ein sozialer Mittelpunkt für, ja, ich denke, nicht mehr für alle, aber für viele. Und bei Jesus war das noch viel mehr so irgendwie in dieser Kultur natürlich. Aber wir sehen, wie er Leute trifft und immer wieder beim Essen trifft und wie er ganz andere Leute kennenlernt, Leute ihn kennenlernen, wie da Begegnung passiert. Und das gucken wir uns an. Da passiert eine Menge. Und ja, Marlene hat es ja schon gesagt, das ist Erntedank. Das wird keine Erntedank-Predigt im Sinne von wir danken Gott für die guten Gaben oder für alles, was wir haben, sondern es hat aber auch mit Dankbarkeit zu tun, aber indirekt, weil ich glaube, um dankbar zu sein, muss man mal kurz innehalten und mal runterkommen und raus aus der Betriebsamkeit und der Geschäftigkeit und dem Hamsterrad. Und damit hat das viel zu tun, worum der Text geht. Und das, lass uns mal das zusammen angucken. Das ist sehr schön, das ist sehr spannend, glaube ich, für uns heute vor allem. Nämlich Jesus begegnet zwei Frauen. Und ich glaube, da können wir einiges von lernen. Und schauen wir uns das einfach mal an. Also ich habe gesagt, ich habe vorher gedacht, das ist gut, wenn wir uns mal diese drei Leute angucken, die in dem Text vorkommen. Das sind diese zwei Frauen, Martha, Maria und Jesus. Ja, also drei Personen. Das ist auch so die Gliederung, die Gedanken, durch die wir durchgehen. Und gucken wir uns erstmal Martha an. Also es ist erstmal nichts, das ist eine ganz gewöhnliche Geschichte. Und das ist das Tolle bei Jesus im Neuen Testament. Ganz viel Alltagsgeschichten, ganz viel ganz Gewöhnliches. Ja, und es geht nicht um irgendwas total Verrücktes, sondern das ist eine Einladung nach Hause. Und Jesus nimmt die an. Ja, und es gehört zum Sozialleben dazu. Vielleicht in den Städten nicht mehr so krass heute, weil man sich natürlich an tausend anderen Orten treffen kann. Ja, im Restaurant, gut, ist auch ein Tisch, aber in der Bar, im Club, im Theater, im Kino. Also wir haben viele öffentliche Orte, aber es ist trotzdem immer noch irgendwie was Besonderes zusammen, um an einen Tisch zu sitzen. Und eben vor 2000 Jahren im Nahen Osten umso mehr. Es war im Prinzip wie sozialer Klebstoff. Das war jetzt nicht irgendwie eine Option, könnte man mal jemand einladen oder nicht. Also wenn man Beziehungen haben wollte überhaupt, dann gab es eben Tischgemeinschaft. Ja, das war nicht so, das könnte man mal machen, sondern es war einfach so, öffentliche Orte waren einfach rar gesät. Ja, das Kino, das Theater, es gab vielleicht dann die Synagoge und den Marktplatz, den Basar und die Straße. Aber wenn man sich intensiv miteinander auseinandersetzen wollte, gab es eben das Zuhause und den Tisch. Und Martha ist die Gastgeberin. Ja, sie hat Jesus eingeladen und sie nimmt ihre Aufgabe ernst, ja, ist ja gut. Sie will alles gut erledigen, sie will, dass es allen schmeckt. Ja, sie will, dass der Gast sich wohlfühlt wie zu Hause, dass es ihm richtig gut geht. Und sie macht auch überhaupt nichts Außergewöhnliches. Sie macht eigentlich das, was erwartet wird in diesem Umfeld von ihr oder ich glaube sogar heute auch noch vom Gastgeber. so den Laden zu schmeißen, ja, dass alle versorgt sind, dass alle haben, was sie brauchen. Und sie will das richtig gut machen. Ja, den Gästen sozusagen ein Lächeln auf das Gesicht zaubern, dass sie zufrieden sind. Und dann wird's ja spannend, dann geht Martha zu Jesus, irgendwie angefressen, bisschen angenervt und sagt zu ihm empört: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Also allein, es sticht hier so raus, mich allein? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und was sie eigentlich damit sagt ist, ich mache hier die ganze Arbeit, ich kümmere mich um alles und die sitzt nur rum. Also findest du das gut, Jesus? Soll das so bleiben? Und wie, das ist ganz interessant, wie Martha die Frage stellt. Sie erwartet nicht eine Ablehnung, sondern das ist ganz interessant, sie erwartet volle Zustimmung. Also sie kann sich nicht im geringsten vorstellen, dass Jesus es irgendwie anders sehen könnte, weil das war das Normale, ja. Dass beide dort zusammen wohnen, das heißt, beide kümmern sich. Das war das, was von Maria erwartet wurde. Ja, und sie kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass es irgendwie anders sein sollte. Und dann sagt Jesus ganz liebevoll und ernsthaft zu ihr: Martha, Martha. Also zweimal der Name war sowas wie, ja, mein Lieber, meine Liebe. Also wirklich so eine persönliche, emotionale Ansprache. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Und was er sagt und was wir in den Text sehen, ist, dass sie einfach total überladen war mit Aufgaben. So sehr beschäftigt, ja, dass sie ihre To-Do-Liste hatte und Aufgaben, Aufgaben, Aufgaben. Und sie war so voll damit, der Kopf war voll damit, dass sie nichts anderes mehr gesehen hat, dass sie das im Griff hatte. Ja, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Sie war, ja, sie hat nur noch ihre Liste gesehen. So, kommt euch das bekannt vor? Ich glaube, das ist gar nicht so schwierig, jetzt hier die Brücke zu schlagen, sondern ja, überall Baustellen, überall offene, unerledigte Aufgaben. Euch steht's bis hier. Kennt ihr das vielleicht schon mal gehabt? Also es gibt ja solche Umfragen und ich weiß nicht, ob ihr denen glaubt. Ja, die werden ja auch immer schön bearbeitet und so. Aber laut Umfragen, ja, habe ich mir ein paar durchgelesen, ist jeder zweite von euch gestresst. Ziemlich gestresst. Und Frauen noch mehr als Männer. Und ihr ist ja so, ihr kommt von der Arbeit nach Hause, also wenn ihr Arbeit habt, und dann kommen die ganzen Aufgaben zu Hause. Ja, Steuererklärung wieder mal jetzt und das dreckige Bad, die Wäscheberge, die Einkäufe, To-Do-Listen noch und nöcher. Und da war ja noch was, es gibt ja auch noch Leute, es gibt ja auch noch Menschen, die wir mögen, Familie, Freunde, ja, Eltern, Kinder, die haben ja auch Bedürfnisse, da müssen wir uns ja auch irgendwie noch drum kümmern. Und jemand hat mal gesagt, heute wird Liebe so buchstabiert, Z-E-I-T, ja, Zeit. Und ja, unser kostbarstes Gut. Und irgendwie fühlen sich eine Menge Leute so, das ist ja auch Binsenweisheit, ja, dass sie keine haben. Wir haben keine Zeit. Ja, vielen geht es so wie in diesem Film In Time, deine Zeit läuft ab. Ja, aus 2011, ein Film mit Justin Timberlake, muss man vielleicht nicht gesehen haben. Aber ganz interessant, die Menschen leben nur so lange, wie sie Zeit haben hier auf ihrem Arm. Ja, das ist so eine Lebensuhr, die tickt, die läuft runter und die leben so lange, wenn es auf Null steht, fallen sie tot um. Und natürlich muss man sich Zeit kaufen, ja, muss dafür arbeiten, was auch immer, damit da wieder Zeit dazukommt, damit man nicht sehr, sehr, sehr jung stirbt. Und das ist Sekunde für Sekunde sieht man das runterlaufen, das ist knallhart. Ja. Wenn ich jetzt nichts mache, bin ich tot. Ja, wer nichts tut, stirbt. Und so manchmal fühlt sich das so an, als ob wir so leben. Ja? Also wir müssen mehr schaffen, wir müssen da mehr reinstecken, wir müssen effektiver sein. Sonst fallen wir wahrscheinlich tot um oder sonst passiert was ganz, ganz Schreckliches. Und ja, mehr, muss schneller gehen. Ja, und manchmal ist es so, dass das Leben nur noch aus Aufgaben und Arbeiten und Funktionieren besteht, dass ihr denkt, ihr müsst wie so ein Motor einfach nur noch, so ein gut geölter Motor einfach nur noch rotieren und laufen. Ja. Und vielleicht sind einige ganz entspannt von euch und sagen, pff, mir geht's gerade ganz anders, ich bin total entspannt. Und das dann freut euch, dann feiert Ernte Dank und sagt, danke, dass ich gerade entspannt sein darf. Aber vielleicht sagt ihr auch, ich bin an so einem Punkt, ich sehne mich, dass mal jemand so zu mir kommt, so wie Jesus hier in dem Text, mit einer Autorität, mit einer Kraft und mit einem Interesse an mir, mit einer Liebe, mitten in meine Betriebsamkeit kommt und sagt, mein Lieber, meine Liebe, hör mal auf. Ja, lass alles mal liegen. Setz dich mal hin und hör mal zu. Komm, ruh dich aus. Einfach so geht das, ja? Können wir das einfach so machen? Funktioniert das? Maria macht das. Das sehen wir hier in der zweiten Person im Text. Maria, zweiter Gedanke. Das ist nämlich ein sehr schöner Punkt, finde ich, in diesem Text. Ist euch das aufgefallen, was Maria tut? Wie kommt Maria vor in diesem kurzen Abschnitt? Was macht sie? Sie sagt kein Wort. Ja, Maria kommt nicht mal zu Wort. Das ist genial. Sie sagt nichts. Sie sitzt und schweigt. Und sie ist das große Vorbild. Also sie sitzt, sie schweigt, sie sagt kein Wort. Und Jesus sagt, sie macht's richtig. Ist das nicht ein schöner Gedanke? So. Sie ist das Vorbild. Ja, für einige, die jetzt natürlich sagen, ist doch voll langweilig. Es ist kein schöner Gedanke, aber ich finde das sehr genial, wie die Bibel da manchmal umgeht mit, ja, Texte schreiben. Und sie sagt nichts, sie sitzt, sie schweigt, sie hört zu, aber sie ist am Ende das Vorbild. Weil Jesus reagiert auf Martha, auf die Beschwerde der Empörten und sagt ihr im Prinzip ins Gesicht, weißt du was, Maria hat gar kein Problem. Maria geht's gut. Ja, aber wie geht's dir denn? Vielleicht hast du ja ein Problem. Und dann sagt er sogar indirekt, nimm deine Schwester dir zum Vorbild. Oh, und das ist gefährlich. Ja, das ist Geschwister, ja, hört man nicht so gern. Mach's wie dein Bruder, mach's wie deine Schwester. Autsch. Okay? Was heißt das jetzt? Will Jesus, dass wir einfach nichts tun? Okay? Praktisch. Sollen wir jetzt einfach uns hinsetzen, passiv sein, nichts tun? Ja, ist das nicht was, also ich höre das immer wieder, was Leute an Kirche auch gerade stört und vielleicht euch selbst, da wird man ja unmündig, ja. Man soll irgendjemanden die ganze Zeit zuhören, am besten da vorne einer predigt einen die ganze Zeit an. Und ich muss nicht selbst denken, ich setze mich hin, höre mir das an, nick alles und mach nichts und warte, dass Gott was tut. Also tu nichts. Will Jesus uns faul und passiv? Ja, will er das? Und dann müssen wir den Zusammenhang mal anschauen, in welchem Zusammenhang diese Geschichte steht. Und das ist sehr interessant. Weil wenn wir uns gucken, wie Lukas, der Autor, wie der sein Evangelium schreibt, ist es nicht chronologisch, die Ereignisse von Jesus ja durch die verschiedenen Abschnitte der Zeit. Das ist, er ordnet das anhand von Themen. Er hat so Themenblöcke, ja. Und unser Text steht in der Mitte von einem Themenblock. Und zwar wie jemand, der Jesus folgt, also ein Schüler von Jesus, ein Jünger, einer, der zu ihm gehört, wie der ihm folgen kann, wie er leben kann mit Jesus zusammen. Und das steht im Prinzip in der Mitte dieses Blockes. Und der erste Text, wie das anfängt, wie diese Sinneinheit anfängt, ist eine Geschichte, die gar nicht so unbekannt ist. Vielleicht auch, wenn ihr nicht so oft in Kirche seid. Der barmherzige Samariter, ja. Also lest euch das mal durch. Gute Geschichte steht direkt davor. Und da geht es im Prinzip darum, radikal sich einzusetzen. Nicht rumzusitzen und zu sagen in der Egalhaltung, egal was mit den anderen ist, egal was dem und dem passiert. Also null Gleichgültigkeit, sondern wirklich ein Leben von Nächstenliebe in jedem Moment. Ja, die große Frage ist dann eben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die große Frage ist, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus sagt so, lass mal überlegen, alle. So. Also er sagt es im Prinzip mit dieser Geschichte, ihr wisst, wenn man mit diesem Jesus lebt, ist ständig, also es ist ein Kampf gegen Gleichgültigkeit und Passivität, sondern Einsatz für die Armen und Schwachen und anderen, ja, für den Nächsten, die alle sind. Also es ist ziemlich krass. Und dann kommt diese Geschichte und man denkt so, Moment mal, wie passt das denn zusammen? Ja, wieso nicht jetzt, ja, Nächstenliebe? Wieso nicht Martha sein und sagen, ich übe Gastfreundschaft, sagt die Bibel ja auch die ganze Zeit. Und ich diene und liebe meinem Nächsten wie mich selbst. Wäre doch logisch, oder nicht? Was macht denn Jesus da? Jetzt erzählt er auf einmal was ganz anderes. Verwirrend, oder? Was macht er? Also, warum wie Maria rumsitzen, still sein und zuhören und nicht wie Martha Nächstenliebe dienen, dienen, dienen. Und Jesus gibt die Antwort selbst. Er sagt, Martha, du bist voller Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Und dann stellt Jesus im Prinzip die Frage der Notwendigkeit und des Besseren in den Raum. Also es geht hier um ein Verhältnis. Es geht hier nicht um, ja, wenn wir den Text rausnehmen und sagen, absolut nur das, wenn wir ihn rausreißen, sondern es geht um, was ist das Notwendige? Was ist das Bessere? Letztlich die Frage, was kommt zuerst? Ja, was hat die große Priorität? Was ist das Hauptding? Ja, was ist die Hauptsache? Was hat Priorität? Und was es letztlich heißt, in dem ganzen Kontext so zu leben, wie Jesus es sagt, so eine Nächstenliebe, das geht nicht einfach so automatisch, wenn man sagt, okay, er sagt, ich mach's, sondern es kommt aus einem ganz klaren Umgang mit den Prioritäten, könnte man sagen. Einen ganz klaren Umgang mit meinen täglichen Entscheidungen. Ganz geordnet zu sein, was ist meine größte Priorität? Ja, da keine Kompromisse zu machen. Das ist aber unmöglich, wenn ihr die ganze Zeit so beschäftigt und betriebsam abgelenkt seid, um überhaupt danach zu denken, was eure Prioritäten sind. Okay? Es braucht diese Klarheit, was ist das Richtige, was ist das Wichtige, was kommt zuerst? Das muss klar sein und dann danach zu handeln. Also das ist, was Jesus sagt. Es geht um, was ist das Wesentliche, was ist das Notwendige? Und dann ist ja interessant zu sehen, Maria sitzt ja nicht einfach nur faul herum, sondern sie klebt Jesus an den Lippen. Okay, was heißt es jetzt? Jesus sagt im Prinzip, wir brauchen so einen Ort der Ruhe und des Hörens, um unsere Prioritäten klar zu kriegen, um zu wissen, wofür das alles. Warum tun wir das alles, was wir tun jeden Tag? Warum stehen wir auf? Warum machen wir das so, wie wir es machen? Ein Beispiel dafür, was ich gefunden habe, ist im Herman Melvilles Buch, Moby Dick. Vielleicht haben das einige von euch gelesen in der Schule oder den Film gesehen. Da gibt es eine turbulente Szene, in der ein Walboot durch den schäumenden Ozean jagt, um diesen großen weißen Wal Moby Dick zu fangen. Ja, das ist das große Ziel, das ist die große Aufgabe. Und alle arbeiten hart, das Ziel zu erreichen. Alle Seeleute sind angespannt, alle Muskeln sind angespannt, alle arbeiten verbittert. Ja, es wird gerufen, es wird geschrien, es ist ein Riesenchaos in diesem Meer. Da ist dieser kosmische Konflikt, der da so gemalt wird, im Prinzip zwischen Gut und Böse, das chaotische Meer, dämonische Seeungeheuer gegen diesen moralisch aufgebrachten Captain Ahab. Auf dem Boot wirbelt es nur so. Das ist ein Sturm, es ist kein Mann, der nichts tut. Ja, es ist alles betriebsam rege. Aber ein einziger Mann ist auf diesem Boot, der nichts tut, der ruhig ist. Ja, er hat kein Ruder in der Hand, er schwitzt nicht, er schreit nicht, er flucht nicht. Und dieser Mann ist der Harpunenschütze. Still und breit und abwartend. Und dann kommt dieser Satz. Um die größtmögliche Wirksamkeit des Pfeils sicherzustellen, müssen die Harpunenschützen dieser Welt aus der Untätigkeit heraus beginnen und nicht aus der Geschäftigkeit. Um sein Ziel zu treffen, muss er absolute Ruhe haben. Und genau, das ist seine Vorbereitung, genau wissen, wann ist der richtige Moment. Ja, der Harpunenschütze wusste genau, wofür er da ist. Der hatte ein ganz klares Ziel, eine ganz klare Bestimmung. Und alles andere, was um ihn herum passierte, konnte er unterordnen unter diese Sache. Er konnte absolut ruhig bleiben und musste nicht in Aktivismus verfallen, als er gesehen hat, wie seine ganzen Mannschaftskollegen und die Seeungeheuer und das Meer und alles um ihn herum. Er wusste, wofür er da ist und hatte die Kraft und die Konzentration, sich nicht, von nichts ablenken zu lassen, von nichts mitreißen zu lassen in diesem ganzen Chaos. Und letztlich sehen wir bei Maria so einen Harpunenschütze. Ja? Maria ist die Harpunenschützin, ja, von hier in dieser Geschichte. Sie war ganz klar, sie wusste, was erwartet ist von ihr. Sie kennt auch Martha, ihre Schwester. Sie kennt die Gepflogenheiten in der Kultur. Sie wusste, alle wollen jetzt wahrscheinlich von mir sehen, was ich hier zu tun habe. Aufstehen, helfen, dienen, dienen, machen, machen. Ja. Aber sie kannte ihr Ziel und deshalb hatte sie diese Ruhe. Und deshalb war sie aufmerksam, saß und hörte zu. Wie machen wir das jetzt? Entschleunigung. Okay, kennt ihr. Stichwort Entschleunigung. Viel gelesen, viel geschrieben, viele Leute reden darüber. Mach mal. Hier zum Beispiel gibt's wieder ein Buch, ein bisschen älter wieder, aber von so einem britischen Autor und Komiker, Robert Ringham, kennt ihr den? Der sagt, schreibt ein Buch darüber, ich bin raus, Wege aus der Arbeit, den Konsum und der Verzweiflung. Also der will helfen, uns aus diesem Zwang des Getriebenseins, des Beschäftigtseins und dieser ewigen To-Do-Listen davon gefangen zu sein. Der will sagen, da können wir raus und ich zeige euch wie. Und seine Lösung für das Dilemma, Minimalismus. Ja, tut einfach weniger. Weniger ist mehr. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört. Ringhams Meinung, es macht eben keinen Sinn, so viel wie möglich zu arbeiten, um nur um Geld und mehr zu konsumieren und bla bla bla. Und stattdessen sagt er, ich habe kein Handy, kein Fernseher, kein Auto. Meine Frau und ich lesen uns im Bett Geschichten vor und wir haben Sex, anstatt eine Serie zu schauen. Und ich glaube, das sind alles ganz gute Ratschläge. Und die können auf jeden Fall helfen. Weniger ist mehr. Aber ich weiß nicht, wie viel ihr da von denen schon bekommen habt, wie viele ich schon gehört habe, wie viel wir im Kopf haben, was richtig wäre. So müsste man es machen, ja. Und vielleicht bin ich einfach nicht diszipliniert genug und so weiter und so fort. Aber ich glaube, auch das ist noch nicht alles. Ja, ich glaube, das kann man alles versuchen und machen und da kann man auch was von lernen. Aber ich glaube, wir brauchen mehr als Entschleunigung. Ja, ich glaube, wir brauchen eine tiefere Ruhe, also die ich hier finde im Text. Eine tiefere Ruhe, dass wir Klarheit haben, wozu wir was machen wollen. Ja, dass wir die Prioritäten klar haben, dass wir geordnet sind und dass wir nicht ständig von Umständen und neuen Situationen wieder neu getrieben sind. Ja, wir brauchen eine tiefere Ruhe als ein paar gute Ratschläge. Und da sind wir bei einem dritte Person im Text, das ist Jesus. Ja, wenn Jesus sagt, Maria hat das Bessere gewählt, dann spricht er über Prioritäten, er spricht über besser und schlechter. Das ist das Bessere. Was zuerst kommt, was in unseren Entscheidungen leitend ist. Und in einem Interview mit dem Spiegel, da sagt eine Philosophin, Ina Schmidt heißt sie, wir haben einen sehr hohen Anspruch daran, was einen gelungenen Alltag ausmacht. Bilder davon, wie die Dinge idealerweise sein sollten, bestimmen unser Denken und Handeln. Wir rackern uns damit ab, diese Vorstellungen zu erfüllen. Und was sie sagt, ist, unsere Entscheidungen, die kleinen, ganzen Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, die sind nicht losgelöst aus dem Kontext, sondern die zielen auf was. Also wir haben so ein Zielfoto, auch wenn das nicht bewusst ist, aber vor unserem inneren Auge haben wir eigentlich die ganze Zeit so ein Ziel, ein Foto, und auf das wir sozusagen zielen, wie wir Entscheidungen treffen. Also Ideale, ja, Vorstellungen, was gut ist. Und zum Beispiel, ein Ziel könnte sein, oder so ein Teilziel vielleicht, ich bin heute richtig zufrieden, wenn ich die und die und die Sachen geschafft habe. Ja, wenn ich wenigstens die ersten 5 Punkte von meiner To-Do-Liste abgearbeitet habe, dann kann ich mich zufrieden und ruhig ins Bett legen und gut schlafen. Wenn ich bei dem ersten hängen geblieben bin und es nur Probleme gab und die anderen habe ich noch nicht, dann kotze ich ab und muss mich abends nochmal richtig, ja, mir was reinkippen oder rieseln lassen oder ich brauche dann irgendwas mal für mich, ja, so einen Scheißtag. Und dann muss ich mich mal irgendwie richtig schön ablenken und weiß nicht. Also zum Beispiel eben Produktivität, ihr habt dieses Bild, das muss passiert sein und das ist so ein Teilziel vielleicht von so einem Tag und alles andere wird dem untergeordnet, ja, wie es euch geht, wie ihr den Abend verbringt, den Feierabend, alles andere kommt danach. Ja, das ist so ein bestimmtes, so ein Zielfoto, so ein bestimmtes Bild. Und die Frage ist doch, woher bekommt ihr diese Bilder? Woher bekommen wir die? Warum jagen wir bestimmten Dingen hinterher? Wovon erwarten wir uns ein gutes, sinnvolles Leben, einen guten Tag? Ja, wie erstellt sich das Zielfoto? Und natürlich können wir sagen, ja, ich habe mir das selbst ausgesucht. Ich wollte das so. Aber wenn wir eine Weile drüber nachdenken, dann ist es, glaube ich, schon so, dass sehr viel Einflüsse da sind, wo wir das sagen am Ende, wir kriegen das. Persönlichkeit, unser Zuhause, Prägung, gesellschaftliche Erwartungen, Freundeskreis, all das, ja, prägt unser Zielbild im Prinzip, unser Foto. Und ich kenne zum Beispiel niemanden, der sich ausgedacht hat, seinen Tag danach zu bewerten, wie viel er erledigt hat. Der sagt, das ist mein Ziel gewesen. Ich habe mir das so vorgestellt und schön, dass ich jetzt täglich unter diesem Leistungsdruck leide. Ja, kenne ich niemanden. Sondern das bekommen wir irgendwie, irgendwoher. Da könnten wir jetzt lang drüber reden, noch warum und wo, aber das machen wir heute nicht. Sondern wenn Jesus sagt, Maria hat das Bessere gewählt, sie hat gut entschieden, dann gibt er im Prinzip ein neues Foto, dann gibt er ein neues Zielbild. Ja, dann sagt er, Maria hat ihre Prioritäten richtig gesetzt und da geht's hin. Und was Jesus letztlich damit sagt, ist, wenn ich in euer Leben komme, ja, wenn ihr mit mir zu tun haben wollt, dann bringe ich euch kein Martha-Leben. Ja. Dann bringe ich euch nicht ein Leben von 1000 Pflichten, die ihr erfüllen müsst, um mit mir zu leben. Ich bringe euch kein Martha-Leben, wo ihr dienen müsst, um mir zu gefallen oder euch zu gefallen oder sonst irgendjemand zu gefallen. Ja, ich helfe euch auch nicht, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, die um euch herum schwirren und irgendwelche Leute an euch haben. Sondern, was er damit sagt, ist, ich bringe euch ein Leben, wo es wirklich um euch geht. Ja, wo ich bringe euch ein Leben mit einem Gott, sofern ihr daran an ihn glauben könnt, aber ich bringe euch ein Leben mit einem Herrn und Gott in eurem, der an eurer Seite sein will und dem es wirklich darum geht, dass ihr bei ihm seid und er bei euch ist. Ja, nicht was ihr tut, nicht was ihr alles geschafft habt am den Tag, nicht wie toll ihr als Gastgeber seid oder als was auch immer, ja. Und letztlich sagt die Bibel, dafür sind wir alle geschaffen. Dafür seid ihr geschaffen, dafür sind wir geschaffen. Das letztlich diese Verbindung zu haben, diese Beziehung zu diesem Gott zu haben, ihm nahe zu sein, mit ihm zu leben. Und dass es nicht darum geht, was wir tun die ganze Zeit und machen. Wir sind nicht, was wir tun, sondern wir sind, was wir sind. Ja, was sind wir denn dann eigentlich? Wer definiert das? Wir sind nicht, was wir tun, sondern wir sind, was wir sind. Wer definiert das? Und Jesus Christus ist eben in die Welt gekommen, nicht um uns mehr Pflichten und Aufgaben zu geben, damit wir mehr definieren, wer wir sind, sondern um uns zu zeigen, wer wir sind. Um uns eine Beziehung zu bringen zu dem Gott des Universums, der uns zeigen will einfach, dass wir seine geliebten Kinder sind. Und erstmal gar nichts anderes. Ja, bevor wir irgendwas getan haben. Weil Jesus gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist. Deshalb ist er ans Kreuz gegangen. Deshalb ist er diesen Weg gegangen. Weil wir das verloren haben, dieses Wissen, diese Beziehung zu Gott, dieses Wissen um Gott, wer wir vor ihm sind, weil das zerbrochen war, weil wir von ihm abgetrennt waren und weil wir das mit Füßen getreten haben und weil wir gesagt haben, nein, wir definieren, wer wir sind. Wir tun's, wir machen's, wir bestimmen. Ja, und Jesus starb und ist vom Tod auferstanden, um das wiederherzustellen, diese Beziehung und dieses Wissen, wer wir sind, vor Gott. Einfach vor Gott zu sein. Und damit wir seine Stimme hören, damit wir von ihm lernen können, wozu bin ich denn da? Wozu hat er mich hier hingestellt, heute hier in Hamburg, Jahr 2016? Bin ich ein Harpunenschütze, sozusagen, der aus der Ruhe heraus agieren kann? Oder bin ich jemand, der die ganze Zeit agiert und versucht, diese Ruhe irgendwie zu bekommen durch ganz viel Betriebsamkeit und Aktion. Lass uns noch mal kurz zu Maria. Das ist ganz interessant, was da passiert. Martha hat genau das getan, was alle erwartet haben. Sie war die gute Gastgeberin und Martha hat die Erwartungen erfüllt, ja, der Kultur und wie man das so macht. Aber Maria macht was Überraschendes. Für uns ist das vielleicht nicht ganz überraschend, aber Maria sitzt zu den Füßen von Jesus. Was heißt denn das eigentlich? Das heißt, Maria wird Schülerin von Jesus. Sie geht in die Lehre von diesem Meister, Lehrer, Rabbi Jesus. Ja, und Jesus nimmt sie sozusagen auf als seine Schülerin. Und das war neu, das gab's nicht. Ja, das war revolutionär vor 2000 Jahren, patriarchalische Kultur, weil Frauen nicht im rabbinischen Unterricht vorgesehen waren. Das war so. Könnt ihr euch aufregen, wie ihr wollt, das war vor 2000 normal. Und Jesus hatte offensichtlich eine andere Vorstellung. Er nimmt Maria auf als seine Schülerin und unterrichtet sie in diesem Moment, wo alles andere von ihr erwartet wurde. Ja? Sie erfüllt keine dieser Erwartungen um sie herum oder an sich selbst oder was, sondern sie ist frei, allen vor den Kopf zu stoßen, andere zu brüskieren, zu enttäuschen, ihre Schwester, dass über sie geredet wird im Dorf. Ist ja ganz schön schlimm. Wenn ihr aus dem Dorf kommt, wisst ihr das, dass alle darüber reden. Also die Maria, ja, die hält sich jetzt für was Besseres. Die muss nicht mehr in die Küche gehen und helfen. Ja, sie riskiert das alles. Sie ist getuschelt, das Gerede, weil sie ganz klar weiß, sie hat eine höhere Priorität und sie weiß, wozu sie jetzt da ist, seitdem sie diesen Jesus getroffen hat. Es ist nicht mehr so wichtig. Also was heißt das jetzt für uns? Werdet ruhig, setzt euch hin und hört Jesus zu. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, fangt an und versucht zu hören, was er sagt. Ob das hier im Gottesdienst ist oder ein Gespräch mit jemandem, der ihn kennt, oder die Bibel aufzuschlagen und ein Evangelium zu lesen, Markus-Evangelium, oder ob ihr eben ihn schon ganz lange kennt, aber irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so genau wisst, was ist eigentlich gerade mein Ziel? Rödel ich hier wie verrückt rum? Warum habe ich es verloren vielleicht? Warum bin ich einfach nur müde und ausgelaugt? Ja, und das Jesus dann sagen zu hören, als eure größte Autorität im Leben, lass die Dinge mal liegen, die dich von mir abhalten. Lass alles liegen, was dich ablenkt, und alle Erwartungen von anderen Erwartungen sein. Und hör mir einfach mal zu und sei einfach mal bei mir. Ja. Also was ist euer Zielfoto gerade? Wo rennt ihr drauf zu? Wie trefft ihr Entscheidungen täglich? Wovon lasst ihr euch bestimmen tagtäglich, wie ihr Prioritäten setzt? Und wenn es Jesus Christus ist, wenn es diese Person ist, dann ist es völlig okay zu enttäuschen. Ihr habt keine Angst, irgendjemanden zu enttäuschen. Es ist völlig okay, andere Erwartungen zu enttäuschen. Es ist völlig okay, die To-Do-Liste nur bis Punkt 1 gemacht zu haben. Das ist ihm egal. Es ist völlig okay, nicht zu helfen, wenn jemand um Hilfe fragt, und Nein zu sagen und nicht euer ganz gutes Bild, was ihr sonst vielleicht aufrechterhaltet, immer so aufrechtzuerhalten und sagen, ich bin schwach, ich kann nicht immer helfen, wenn Leute fragen. Oder um Hilfe zu fragen und zu sagen, ich bin schwach, ich kann nicht alles alleine und es ist okay. Also ich glaube, wenn ihr euch hinsetzt und Jesus zuhört, dann habt ihr die Chance zu entdecken, was es heißt, Mensch zu sein. Verletzlich zu sein, schwach zu sein, Erlösung auch zu brauchen an einigen Punkten, ja. Und mit euren eigenen Grenzen und Fehlern frei und offen umzugehen. Da, wo ihr Grenzen habt, wo ihr Unzulänglichkeiten habt. Und noch eine Sache, letzter Gedanke, Selbstmitleid. Guck mal, Martha ist voller Selbstmitleid. Ich ganz allein. Meine Schwester sitzt hier nur rum. Oh ja, Selbstmitleid ist ein großes Ding. Was bin ich so beschäftigt? Und die sitzen nur rum und wir sind voller Selbstmitleid. Und ihr habt aber die Verantwortung, Entscheidungen zu treffen. Also bleibt nicht in dem Selbstmitleid, wenn ihr es habt. Wenn ihr keins habt, seid froh. Selbstmitleid ist echt, das zerfrisst euch. Ihr seid nur noch Opfer und die anderen. Und ja, also Jesus lädt euch ein, uns ein, uns mal hinzusetzen, ruhig zu sein, ihm zuzuhören. Und ich will schließen mit so ein paar Zeilen von einem alten Kirchenlied. Adolf Krummacher hat das geschrieben, von 1857, Stern, auf den ich schaue. Und da drückt nochmal so aus, wie im Prinzip diese Ruhe im Verhältnis steht zu dem, was wir dann leben. Ja, dass diese Ruhe im Prinzip die Kraftquelle ist, vor Jesus zu sitzen und was wir dann tun. Der schreibt, ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde wer? Ohne dich zerstieben würden mir im Nu Glauben, Hoffen, Lieben. Alles Herr bist du. Amen.